RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt. Daran denken wir, wenn wir an Spionage denken, an die hochgeschlagene Mantelkrägen, an ziemlich gut aussehende Agenten. Filmreif sind also die Bilder im Kopf. Wenn wir an Spionage, an Geheimdienste, an den Einfluss fremder Mächte denken, aber es ist gar nicht Stoff für Filme, sondern es ist ganz real. Und das merken wir in diesen Tagen. Spionage, Bedrohung für unsere Demokratie. Das ist das RBB 24 Inforadio Forum-Thema. Heute an einem Ort wie gemacht für James-Bond-Geschichten. Natürlich unser Gastgeber und Kooperationspartner, das Deutsche Spionagemuseum in Berlin am Leipziger Platz. Ja, wie sehr Spionage eine Bedrohung geworden ist, das haben die vergangenen Tage, Wochen und Monate sehr eindrucksvoll gezeigt. Es verging fast kein Tag und keine Woche, an der nicht in irgendeiner Weise von einer Festnahme die Rede war, von möglicher Spionage, möglicherweise aus Russland, möglicherweise aus China, noch mehr Cyberangriffe in Parteizentralen, ebenfalls mit Adressat Russland, Gewalt, davon war auch die Rede, von Mordanschlagplänen auf Unternehmenschef oder ganz aktuell der Brand am Leipziger Flughafen mit vielleicht unabsehbaren Folgen, wenn das Päckchen, was in Brand geraten war, dann doch den Flieger erreicht hätte, der verspätet war. Also das treibt die Geheimdienste gerade um und damit auch uns und nicht nur uns. Wir haben alle Schutzmaßnahmen hochgefahren, sagte die Innenministerin Nancy Faeser noch im Sommer. Die Bedrohung unserer Demokratie durch Spionage sei so hoch wie nie. Auf unserem Podium im Spionagemuseum begrüße ich zum Gespräch Florian Schimikowski, Historiker und Sammlungsleiter hier im Deutschen Spionagemuseum. Gerhard Schindler, bis 2016 Chef des Bundesnachrichtendienstes, also Herr über unsere Agenten. Seither berät er Unternehmen und auch Institutionen in Sicherheitsfragen. Herzlich willkommen auch meinem Kollegen Michael Götschenberg, ARD-Spionage-Experte seit vielen Jahren mit seiner Expertise in der Welt der Medien unterwegs. Und Matthias Schulze, vielen Dank auch fürs Kommen, dem Cyberspionage-Experten. Er arbeitet beim Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Sandra Schwarte. Herzlich willkommen auch Ihnen. Ja, lassen Sie uns erstmal versuchen, die Bedrohungslage, von der ich gerade gesprochen habe, so ein bisschen zu sortieren mit Ihrer Expertise. Florian Schimikowski, ist Spionage, die es ja eigentlich schon immer gegeben hat, ist das tatsächlich heute mehr geworden, anders geworden?
Mehr geworden ist immer so eine Sache, weil es sich immer in Wellenbewegungen bewegt. Das heißt, wir haben natürlich im Kalten Krieg eine Hochzeit der Spionage. Da ist extrem viel passiert, auch weltweit sehr viel passiert. Und auch sehr viel von den Maßnahmen, die wir jetzt sehen, die in diesen Graubereich hybride Kriegsführung fallen, sehen wir da vor allem von den Großmächten Sowjetunion, Großbritannien und natürlich USA angewendet, über den ganzen Globus verteilt. Aber es hat sich natürlich auch viel verändert. Einmal insofern, dass es digital geworden ist. Das heißt, vor allem Desinformationskampagnen, über die werden wir ja wahrscheinlich noch sprechen, sind heute auf einem ganz anderen Level fahrbar, als das früher war. Das heißt, früher musste man wirklich Medien erwerben zum Teil. Das heißt, Zeitungen oder sich einkaufen in bestimmte TV-Stationen. Und dann konnte man da relativ langatmig anfangen, Desinformationen zu verbreiten. Und heutzutage läuft das einerseits durch Trollfabriken, das heißt, man kann Tausende von Tweets oder ähnliche Sachen sehr schnell absetzen und immer mehr auch durch KI, das heißt, da stecken gar keine Menschen mehr dahinter und das ermöglicht natürlich eine Desinformation in einem Maße, die es davor noch niemals gegeben hat. Und was sich auch noch groß verändert hat, ist, dass die Geheimdienste eben nicht mehr so geheim sind. Im Kalten Krieg war es tatsächlich so, dass die Geheimdienstsitze der Geheimdienste größtenteils noch inkognito waren. Man wusste zwar, in Pullach ist das, aber bis in die 80er Jahre hinein stand dort Behördenunterkunft. Es war verboten, Aufnahmen vom MI6 zum Beispiel in James-Bond-Filmen zu zeigen und ähnliches. Die Geheimdienste haben keine Werbekampagnen gefahren, sondern die Leute unter falscher Flagge zum Teil von den Universitäten wegrekrutiert. Und das hat sich heute natürlich maßgeblich geändert. Nicht nur, dass wird Herr Schindler mir auch zustimmen, der BND fährt große sozusagen Werbekampagnen, um ITler und sowas anzuwerben und neues Personal zu bekommen, sondern auch, dass sie mit ihrer Arbeit werben. Einerseits zum Beispiel, dass MI6 regelmäßig zum Ukraine-Krieg Nachrichten kundtut. Das wäre früher in dem Maße niemals möglich gewesen. Das heißt, man wirbt für die eigene Arbeit auch damit, dass man dem anderen Gegner zeigt, wir machen was, mit uns ist nicht zu spaßen. Also es soll auch ein Abschreckungspotenzial sein. Das ist in dem Maße, wie es jetzt passiert, neu. Und was auch natürlich ein bisschen neu ist, ist, dass die Geheimdienste, die zum Beispiel Anschläge in Deutschland verüben oder auch die Giftanschläge in England, das nicht mehr ganz so verdeckt tun, wie sie es früher haben. Also früher hat man wirklich Giftanschläge verübt und hat versucht, das verdeckt zu lassen, dass es eventuell gar nicht wie ein Giftanschlag aussieht. Man hat das Gefühl, wie heute gearbeitet wird, dass manchmal die durchaus die Option, dass da ein Geheimdienst dahinter steckt, offen lassen wollen, um halt sozusagen ein Exempel zu setzen. Mhm. Und das ist eine ganz neue Herangehensweise, die es früher so nicht gegeben hat.
Wenn es wirklich so viel anders geworden ist, Gerhard Schindler, dann hat der Bundesnachrichtendienst es ja vielleicht aber auch einfacher, wenn es auch viel öffentlicher geworden ist, zu arbeiten.
Ja, es ist anders geworden, da stimme ich meinem Vorredner zu. Aber man muss auch sagen, es ist vieles gleich geblieben. Wir müssen ja unterscheiden, die beiden Stoßrichtungen von Nachrichtendiensten sind ja einmal Aufklärung und zweitens Einflussnahme. Also die Stoßrichtung von Chinesen und Russen und von wem auch immer, nicht vom Bundesnachrichtendienst. Bei der Aufklärung hat sich so viel nicht geändert. Da geht es noch um die klassischen Spione, um die menschlichen Quellen, um die technischen Abhörmöglichkeiten. Die Technik hat sich natürlich geändert, aber das Prinzip ist das gleiche geblieben. Ich will wissen, was dort gesprochen wird, sodass wir also sagen können, bei diesem dicken Paket der Aufklärung alles wie früher, vielleicht technisch etwas besser geworden. Geändert hat sich die Einflussnahme. Die Russen haben ja eine große Tradition für Desinformation, Fake News, das Wort gab es damals noch nicht, sondern die haben ja Desinformationsabteilung. Und in dieser Tradition haben sich die Russen natürlich weiterentwickelt, haben die Chinesen sich weiterentwickelt, viele andere Dienste sich weiterentwickelt. Und da kommt das zum Tragen, was mein Vorredner gerade gesagt hat, die sozialen Medien, das Internet, aber auch die andere Herangehensweise, nicht mehr geheim, sondern halboffen oder ganz offen. Das hat sich insofern bei dem Blog Einflussnahme geändert. Der Bundesnachrichtendienst hat diese Aufgabe nicht, Einflussnahme. Der Bundesnachrichtendienst hat nur die Aufgabe, und das bereue ich gar nicht, der Bundesnachrichtendienst hat nur die Aufgabe der Aufklärung.
Mhm. Dankeschön. Und diese direkten Angriffe auf unser demokratisches Herz im Parlament, wir haben schon gehört, Cyberangriffe und der Einfluss von KI und all das, das ist da tatsächlich neu geworden. Matthias Schulze, wie hoch ist die Bedrohung unserer Demokratie durch diese Angriffe im digitalen Raum?
Ja, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Cyberoperationen, die eher so auf der technischen Ebene stattfinden, und Informationsoperationen, Beeinflussungsoperationen, die auf der kognitiven Ebene stattfinden oder auf der inhaltlichen Ebene im Informationsraum, wenn man so will, die natürlich auch eine digitale Komponente hat. Die Cyberoperationen selber, die zielen in der Regel entweder auf das Ausschalten von einem Server, dass er nicht mehr funktioniert, durch Überlastung. Was die Russen und die Chinesen viel machen, ist im Bereich der politischen und wirtschaftlichen Spionage angesiedelt. Also die Russen eher im politischen Bereich, die Chinesen eher im wirtschaftlichen Bereich. Know-how abzuziehen, um es dann in China nachzubauen und Weltmarktführer in bestimmten Technologiegattungen zu werden, ist so der größere Plan dahinter. Bei den Russen geht es eher um Aufklärung, Informationsgewinnung von politischen Parteien, was der Gegner, was die NATO denkt, ja, was in den politischen Kanzlerämtern dieser Welt und Hauptquartieren dieser Welt besprochen wird. Das ist das eine. Davon die Gefahr für die Demokratie in diesem Bereich würde ich eher geringer einschätzen als die im kognitiven Bereich, wo es zumindest, wenn man die russische Informationskonfrontationsdenke anschaut, um die Zerstörung der westlichen epistemischen Ordnung geht. Was heißt epistemische Ordnung? Hat jemand Philosophie studiert? Nee. Sie wollen zerstören unser gemeinsames Glaubensfundament. Ja, letztlich geht es um die faktische Wirklichkeit, weil Demokratien brauchen eine gemeinsame Faktenbasis, auf der sie kollektive Entscheidungen treffen können. Ja, wenn wir uns nicht mehr darüber im Klaren sind, wie die Realität aussieht, beispielsweise, dass CO2 den Klimawandel verursacht, wenn wir daran nicht mehr glauben, können wir keine Politik mehr machen, weil wir immer Mehrheiten brauchen. Ja. Und das zu zerstören, an das wir glauben, in so einer langfristigen Zersetzungskampagne ist das perfide Ziel dahinter. Und am Ende steht eine Ordnung, an der keiner mehr glaubt was passiert oder dass eine totale nihilistische Gesellschaft steht, wo alle nur dunkle Mächte hinter allem vermuten und es keine gemeinsame Glaubens- oder Wissensbasis mehr für irgendwas gibt, weil alles Verschwörung, alles manipuliert, alles unwahr, alles fake, alles künstlich manipuliert ist. Und das ist für eine Demokratie brandgefährlich und wie das aussehen kann, können wir uns in den USA anschauen, wo basale Fakten, wir haben Evolutionstheorie, Klimawandel, also wissenschaftlich solide fundierte Evidenzen nicht mehr geglaubt werden und Politik dadurch fragmentiert und immer schwieriger wird.
Das hat sich also verändert. Das heißt, es hört sich dramatisch an, die Bedrohungslage. Wir haben es jetzt auch gerade vor ein paar Tagen gesehen, als die Chefs der deutschen Sicherheitsbehörden eindringlich warnten, dass alles aggressiver und schlimmer wird. Michael Götschenberg, wie würden Sie das einschätzen? Wie groß ist die Bedrohung denn tatsächlich und ist es tatsächlich so viel mehr geworden?
Also ich würde mich dem anschließen, was meine Vorredner schon gesagt haben. Es ist vor allem sehr viel komplexer geworden. Der Vergleich mit dem Kalten Krieg, der ist ja schon gezogen worden. Da war die Welt noch relativ klar sortiert in Ost und West. Und heute haben wir einfach eine wesentlich komplexere Situation. Und wir haben aus deutscher Sicht die Situation, dass wir mittelbar an einem Krieg beteiligt sind, den Russland gegen die Ukraine führt. Aus russischer Sicht sind wir Kriegspartei. Und das führt eben auch dazu, dass wir in einer Weise Angriffen ausgesetzt sind, die bisher noch auf relativ niedrigem Niveau stattfinden, Stichwort Sabotageoperationen, wo aber möglich ist, dass das noch massiv eskaliert werden kann. Und wir sind in einer Situation, in der man nicht mehr ausschließen kann, dass tatsächlich auch ein NATO-Bündnisfall noch mal wieder am Ende der Fahnenstange drohen könnte. Also sehr konkrete Bedrohungen, sehr komplexe Bedrohungen, eine Öffentlichkeit, die wesentlich besser über soziale Medien erreicht werden kann, manipuliert werden kann. Und das sehen wir am Ende ja auch schon in Wahlergebnissen bei uns in Deutschland, dass hier eine Situation entstanden ist, in der viele Menschen kein Vertrauen mehr haben in die politischen Institutionen, in die etablierten Parteien, in die etablierten Medien. Auch das gehört dazu. Und das macht es insgesamt sehr schwierig.
Und wäre auch viel Stoff für einen Film, würde ich mal sagen, von Florian Schimikowski. Wie weit sind wir da noch von einem James-Bond-Film entfernt in unserer Realität heute?
Zum Teil sind wir da sogar schon weiter eigentlich. James Bond war nicht mehr seiner Zeit voraus, sondern manchmal hängt James Bond seiner Zeit sozusagen tatsächlich hinterher. Also dass die zum Beispiel einen weiblichen MI6-Chef bekommen haben, haben die nicht erfunden, sondern das haben die ja sozusagen nach der Realität dann gemacht, weil sich da die Welt um sie herum gewissermaßen verändert hat. Generell ist es schon immer so gewesen, dass die verdeckte Welt, die im Geheimen passiert, häufig spannender und skurriler ist als das, was sozusagen in den Filmen letztendlich drin passiert. Allerdings halt eben nicht nur auf eine Person, sondern, und das macht das Ganze ja so schwierig, auf ganz viele Dienste und ganz viele hunderttausende Akteure und sowas in der Richtung verteilt. Und das wird dann im Film letztendlich nur verdichtet und zusammen dargestellt. Und wenn das so verteilt ist, dann ist es natürlich alles sehr, sehr schwer zu sehen.
Reden wir über ein paar konkrete Fälle. Sie haben es genannt, die Hauptangreifer, von denen die Rede ist, China und Russland, immer wieder die beiden Hauptakteure genannt für Spionage und Sabotage, zivile Ziele, militärische Ziele, digital, aber auch ganz real. Und wir haben ja jetzt gerade jüngst einen aktuellen Fall. Nehmen wir den vom Leipziger Flughafen. Im Juli, im Sommer, geriet da ein Paketcontainer in Brand durch einen Brandsatz eines Pakets, was aus dem Baltikum kommen sollte, aber angeblich Russland als Absender hatte. Das Flugzeug, was die Sendung verladen sollte, war verspätet. Wäre es pünktlich gewesen, wäre das Päckchen im Flieger in Brand geraten. Man kann sich die Folgen dann also vorstellen. Der Generalbundesanwalt, der ermittelt ja, denn es kam in den vergangenen Monaten nicht nur hier, sondern in einigen westlichen Ländern zu solchen Bränden, die alle, so sagt man, aufs Konto Russlands gehen sollen. Also ist das ein Schattenkrieg mit Profis, die da agieren? Oder was steckt hinter diesem Fall, Michael Götschenberg?
Ja, ich habe relativ umfänglich recherchiert zu dem Fall, der zunächst mal gar nicht so wahnsinnig viel Beachtung erfahren hatte, weil de facto nicht viel passiert war. Es hat halt einen Container am Flughafen Leipzig im DHL-Logistikzentrum in Brand gestanden. Man hat das Feuer gelöscht und die Sache war relativ schnell erledigt. Öffentlich wurde das Ganze eigentlich auch nur, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz Unternehmen gewarnt hat. Und zwar vor allem Unternehmen der Logistikbranche mit dem Hinweis, dass es diesen Modus operandi gibt und dass man eben befürchten muss, dass so etwas weiterhin passiert. Es gab insgesamt 4 Vorfälle, einen in Polen, einen in Großbritannien und 2 in Deutschland, wobei in Deutschland ein Paket sich nicht entzündet hat. Die Frage zunächst mal, was ist da technisch überhaupt passiert? Es ging um Brandvorrichtungen in Luftfrachtpaketen, die mit einem Zeitzünder versehen waren. Und man muss wissen, dass diese Pakete Sicherheitsschleusen durchlaufen, die auch darauf ausgerichtet sind, dass sie Sprengstoff detektieren. Und das hat nicht funktioniert. Das gibt nach Lesart der Sicherheitsbehörden, so wie ich das höre, einen Hinweis darauf, dass diese Pakete von Leuten hergestellt worden sind, die sehr genau wussten, was sie tun und die in der Lage waren, eine doch relativ komplexe Vorrichtung in diesen Paketen zu installieren, die dann eben in 3 von 4 Fällen ja auch funktioniert hat. Im schlimmsten Fall eben auch an Bord eines Flugzeugs sich hätte entzünden können. So. Gleichzeitig hat man dann 2 Personen festgenommen, nämlich die diese Pakete aufgegeben haben und hat festgestellt, das sind keine Geheimdienstler. Und das macht uns eigentlich so deutlich, wo wir gerade stehen. Man geht schon davon aus, dass Verursacher dieser Operation ein russischer Geheimdienst war. Aber man sieht auch, dass die Leute, die man am Ende damit beauftragt hat, diese Pakete zu versenden, dass es keine Agenten waren, sondern man spricht mittlerweile von sogenannten Low-Level-Agents oder Wegwerfagenten, um einen deutschen Begriff zu benutzen. Personen, die man rekrutiert, zum Teil mit einem kriminellen Hintergrund, die man in der russischsprachigen Community findet und dann eben mit solchen Operationen beauftragen kann, gegen Geld. Und die wahrscheinlich oder möglicherweise nicht so ganz genau wissen, wer dahinter steckt.
Ist das, Gerhard Schindler, ein neues Phänomen? Low-Level-Agents oder Wegwerfagenten?
Im Grunde genommen gab es das schon immer, aber für die Russen ist es neu. Die Russen sind ja eigentlich, was Geheimdienste anbelangt, wirklich absolute Profis. Und früher wollte man nicht, dass man enttarnt wird. Da galt ja das Geheime als das Nonplusultra und keine Welt wusste, wieso jemand stirbt oder wieso ein Sprengstoffanschlag geschieht oder dies oder jenes. Inzwischen haben die Russen auch sich angepasst und sind, ich nenne es jetzt mal salopp, ein paar Etagen tiefer gegangen und arbeiten auch damit, dass man auch durchaus erkannt werden kann. Und das wäre ja gerade in diesem Fall, sollte ja auch erkannt werden, dass es eine Bedrohung gibt. Ne? So ein Sprengstoffanschlag in einem Flugzeug, wenn es sich denn realisiert hätte, fällt ja jedem auf. Dann hätte sich die Frage gestellt, was ist da passiert, was geschieht hier? Und diese Unsicherheit, also zu sagen, da gibt es irgendeine Macht, einen Dienst, die steuern das. Die sind in der Lage, solche Systeme wie unser tiefgestaffeltes Luftsicherheitssystem zu unterlaufen. Was muss das doch für eine große Macht sein? Und warum schafft es unsere Regierung nicht, uns, die Bevölkerung, zu schützen? Das ist ja ein Signal, das damit gesetzt wird. Und das spielen die Russen inzwischen ganz gut. Und dazu gehört eben auch, dass man erkannt wird.
Mhm. Und welchen Sinn und Zweck soll es denn haben, ein Päckchen in Brand zu setzen? Der Schaden, wir haben es gehört, war jetzt ja erstmal recht überschaubar, außer ein bisschen Unfrieden und Verunsicherung zu schüren.
Naja, ein bisschen Unfrieden oder Verunsicherung ist es nicht. Also die Frage der Luftsicherheit ist ja hochsensibel. Wenn Sie einen Anschlag irgendwo auf der Welt haben, gehen die Passagierzahlen ja sofort runter, weltweit. Und das bedeutet für viele Luftverkehrsunternehmen auch finanzielle Herausforderungen, weil die alle sehr engmaschig bei Gewinnmargen arbeiten. So, und wenn Sie dann noch eine Verunsicherung in die Bevölkerung hineinkriegen nach dem Motto, unsere Sicherheitsbehörden sind nicht in der Lage, dieses System zu beherrschen, dieses System sicher zu machen, dann zweifeln die Leute also auch nicht nur an dieser konkreten Frage, sondern sie zweifeln an der Schutzfunktion des Staates. Und das ist ja das Gefährliche, was eben gerade hier dargestellt worden ist. Das rüttelt ja dann an den Grundfesten eines Systems, egal ob Demokratie oder Diktatur. Sondern wenn die Leute nicht mehr glauben, wir werden geschützt, dann geht es den Bach runter.
Also gibt es ein ganz klares Interesse, Sie haben schon angedeutet, von Russland dazu destabilisieren. Ist auch mehr geworden seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, würden Sie sagen, Matthias Schulze, dass wir uns damit eigentlich quasi schon jetzt mit im Krieg befinden als Kriegspartei?
Ja, das ist jetzt die Frage, welchen Theoretiker nimmt man zur Grundlage? Ne? Wenn Sie Krieg so verstehen, wie viele im Westen und Clausewitz gelesen haben, dass Krieg die Fortführung von Politik mit anderen Mitteln ist, dann sind wir wahrscheinlich noch nicht im Krieg, weil wir im Westen eine klare Trennung zwischen Zuständen des Kriegs und des Friedens haben in den meisten Demokratien. Wenn Sie die Lesart umdrehen und beispielsweise Lenin lesen, dann ist es genau andersrum. Dann ist nicht Krieg die Fortführung der Politik, sondern dann ist Politik Krieg. Ja, jetzt ganz verkürzt dargestellt. Das heißt, je nachdem, welchen Begriff Sie da nehmen wollen. Was man auch noch dazu sagen kann, was mir so ein bisschen Sorgen umtreibt, ist, dass diese destabilisierenden Maßnahmen, Sabotageakte, Ausspähen von Bundeswehrkasernen, Infiltration von Logistik-Hubs, ja, ob das jetzt Luftfracht ist oder ob das die Luftsicherheitssystem wurde vor einer Weile gehackt, also die Fluglotsenleitstellen, ohne jetzt notwendigerweise Finger auf Russland zu zeigen, aber dass das systematische Ausspähen von kritischen Infrastrukturen im Logistikbereich auch natürlich für konkrete, Sie nennen es Preparation of the Battlefield, Aktivitäten in der Zukunft genutzt werden kann. Sprich, das sind Informationen, die gesammelt werden können, die in einem Falle eines Krieges, den ich jetzt nicht herbeirufen will, nützlich sind. Ja, wenn Sie die gegnerische oder also konkret die NATO-Logistik in einem Verteidigungsfall-Szenario stören können, kann die NATO Truppen nicht verlegen. Und das ist insbesondere für unsere östlichen Partner in Estland und in Lettland ein enormes Problem. Ja. Deswegen gucke ich auf diese Logistikgeschichten mit einer gewissen Sorge. Ja, und auch im Cyber- und Informationsraum kann man den Befund da schildern, dass die Frequenz und Schlagzahl von Angriffen in den letzten Monaten im Prinzip seit Juli enorm angestiegen ist. Also wir zählen im Prinzip pro Woche 5 Operationskampagnen von russischer Seite, nicht nur gegen Deutschland, auch gegen Polen, die Ukraine, gegen Großbritannien, gegen USA. Und im Januar diesen Jahres waren es vielleicht noch 1-2 alle 2 Wochen. Ja, also das Operationstempo ist enorm hochgefahren worden, auch mit dem Risiko, dass man entdeckt wird. Also die Verschleierung und die im Schatten operieren Thematik hat doch da ein bisschen nachgelassen.
Ja, der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat noch beim Gipfel im Sommer in Washington gesagt, es gebe ein Muster in Russland, feindliche Aktionen gegen NATO-Verbündete auszuführen, also eine ganz klare Bedrohung der NATO. Dazu zählen eben auch Cyberangriffe und auch Giftanschläge. Florian Schimikowski, waren wir einfach zu naiv in Bezug auf die Gefahren von Autokratien?
Gute Frage. Ganz kurz abschließend zu der Frage, die Sie eben gestellt haben. Ein SPD-Politiker hat ganz passend dazu am Anfang der Woche gesagt, dass wir uns in einem Zustand des nicht mehr Friedens befinden, was es dann schon ein bisschen mehr trifft. Das heißt, wir sind noch nicht im Krieg drin, aber sozusagen, dass es wirklich friedlich ist, davon kann man schon lange nicht mehr reden. Ja, diese Naivität, die wird natürlich jetzt den Behörden tatsächlich ein bisschen vorgeworfen, dass da eventuell nicht die eventuelle Vorbereitung da gewesen ist. Das ist ja ein Grundproblem, was deutschen Behörden schon länger vorgeworfen wird, dass eigentlich immer erst was gemacht wird und das sehen auch im Augenblick viele Strategiepapiere vor, wenn etwas passiert ist, dann werden Gelder zur Verfügung gestellt und eigentlich sollte es natürlich so weit gehen, dass es Maßnahmen ergriffen werden, damit Sachen eben nicht passieren und da sind die deutschen Strukturen schon immer nicht die flexibelsten für gewesen, weil das benötigt eine gewisse Flexibilität und natürlich auch ein bisschen Wagemut, weil man dann sozusagen gewisse Szenarien voraussehen muss, die man auch nicht wahrhaben will. Wir hatten tatsächlich auch schon BND-Mitarbeiter her, Herr Konrad, der durchaus gesagt hat, dass es auch durchaus Warnungen auch von den Diensten gab, als diese sehr engen wirtschaftlichen Bindungen, zum Beispiel wegen Ölpipelines mit Russland gab, dass das sehr im Sinne Russlands ist und dass man da politisch aufpassen sollte. Aber billige Energie ist natürlich heutzutage ein ganz, ganz hohes Gut und das wird zumindest durchaus auch den politischen oberen Ebenen vorgeworfen, dass man da halt eher den schnellen Profit gesehen hat. Das ist generell das Problem, weil langfristige Strategien, die langfristig darauf ausgelegt sind, präventiv zu machen, die sind langfristig und für Politiker funktionieren langfristige Modelle nicht besonders gut, weil da verliert der Wähler die Geduld und dann wird eben eine andere Regierung gewählt. Und deswegen greift man eben schneller zu kurzfristigen Erfolgen in Anführungsstrichen und lässt sozusagen die Warnungen dann außen vor in der Hoffnung, für unsere Periode, für unsere sozusagen Regierung funktioniert das jetzt ganz gut und wird schon glatt gehen. Also es gibt da durchaus einige Sachen, dass man wirtschaftliche Vorteile auch im Verband mit China, wo es so lange sehr enge Kooperationen gab, die mit der Zeit auch deutlich kritischer gesehen werden, weil die als herauskam, diese Kooperationen waren auch eben nur da, um Know-how abzufischen. Das wurde sehr lange eben als sozusagen großer Vorteil gesehen, ohne dass man die Nachteile gesehen hat.
Darf ich nur noch schnell was sagen, weil er sagte, den Behörden wird zu Recht vorgeworfen, dass sie dann naiv waren oder sowas. Also das stimmt nicht. Also den Behörden kann man das nicht vorwerfen. Die Bundeswehr ist nicht daran schuld, dass die Zeit Gutenberg zu Tode organisiert worden ist, sondern das war die Politik, die das gemacht hat, also die Verteidigungsminister und nicht die Bundeswehr. Oder beim Bundesnachrichtendienst, der ist nicht daran schuld, dass er keine Eingriffsbefugnis gekriegt hat. Die kann er sich gar nicht geben, sondern das kann nur das Parlament machen. Das war die Politik, die sich geweigert hat, diese Eingriffsbefugnisse zu geben. Also ich bitte schon zu unterscheiden zwischen Behörden einerseits und der politischen Führung andererseits.
Ich hatte die Ministerien ist auch als Behörden sozusagen mitgesehen, insofern ja, etwas zu verallgemeinert.
Spionage und Sabotage als Bedrohung für unsere Demokratie. Mein Name ist Sandra Schwarte. Ich begrüße auf dem Podium weiterhin zu dieser Diskussion Florian Chemikowski, Historiker hier im Deutschen Spionagemuseum, unserem Gastgeber und Kooperationspartner. Gerhard Schindler, ehemaliger Chef des Bundesnachrichtendienstes und jetzt Unternehmensberater in erster Linie. Matthias Schulze, Cyberspionage-Experte beim Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik und Michael Götschenberg, mein Kollege und ARD-Spionage-Experte. Willkommen zurück und es gibt ein großes Feld, was wir noch nicht besprochen haben, worüber Russland und China offenbar auch es gelingt, Einfluss zu nehmen auf unsere Demokratie in Europa und auch ganz speziell in Deutschland. Dazu gehören Rechtspopulisten, Parteien. Die Fälle sind bekannt. Im Sommer wurden vor allen Dingen zwei Namen von AfD-Politikern genannt hier in Deutschland. Der Name Büstron und der Name Krah, Alexander Krah und Peter Büstron. Es geht dabei um Bestechung, aber auch um Spionage. Ein AfD-Mitarbeiter im EU-Parlament wurde ja im Sommer bekanntlich verhaftet. Er soll für China spioniert haben. Dem AfD-Politiker Büstron wird russische Nähe vorgeworfen, er soll Geld angenommen haben. Und die Organisation Lobby Control kommt zum Schluss, dass die Verstrickung von AfD-Politikern zu russischen und chinesischen Stellen weit über diese beiden Namen hinausgehen sollen. Michael Götschenberg, warum diese Nähe der AfD und allgemein von Rechtspopulisten in Europa zu den Autokratien in Russland und China? Was verbindet?
Nun, zunächst hat man eine andere Haltung Russland gegenüber und auch interessanterweise eben dem heutigen Russland gegenüber, dass man ja als mindestens als autoritären Staat, wenn nicht sogar als totalitären Staat bezeichnen muss. Und das geht Hand in Hand mit einem Anti-Amerikanismus. Das hat sehr viel miteinander zu tun. Gleichzeitig gibt es diese Nähe zu China. Ich glaube, das hat am Ende damit zu tun, dass man sagt, wir müssen uns mit den großen, den starken Nationen auf der Welt gutstellen als Deutschland und alles, was dem sozusagen entgegensteht, Stichwort Ukraine, darf nicht handlungsleitend sein für die deutsche Politik. Also, dass wir sozusagen die Ukraine militärisch unterstützen gegen Russland, verbietet sich allein schon deshalb aus Sicht der AfD, weil uns das eben in eine Gegnerschaft mit Russland führt. Mhm.
Darf ich es ergänzen?
Ja.
Ich kann mir das erlauben, weil ich ja ausgeschiedener Präsident bin und die Aktiven müssen ein bisschen vorsichtiger in der Wortwahl sein. Sie haben mit der AfD, wenn ich das mal von mir aus betrachte, wen will man da auf der anderen Seite anbahnen, wen will man in der Einflussoperation gewinnen? Sie haben in der AfD auch eine Vielzahl von unsteten Lebensläufen. Da ist ja viel zusammengewürfelt, neue Partei. Und solche flexiblen Lebensläufe, die bieten sich nachgerade an, dass man die Leute ansprechen kann, weil man weiß, die sind nicht gebunden, die sind nicht fest, sondern die könnten auch durchaus mal ihre Meinung wechseln oder für Geld ihre Meinung lauter kundtun. Und insofern ist das ganz klar, wer auf die Bundesrepublik schaut und Einflussfaktoren sucht, der landet mehr oder weniger schnell bei neuen Parteien, bei der AfD, im Übrigen auch bei der anderen neuen Partei.
beim Bündnis Sarah Wagenknecht, ja, meinen Sie. Ja?
Dazu kommt, wenn ich das kurz ergänze, ja, dazu kommt natürlich, dass diese Parteien auch gesehen haben, dass es diese Themen in der Bevölkerung gibt und dass, wenn man die besetzt, dann bringt das auch Wählerstimmen. Ne? Das ist also auch ein gehöriges Maß an Opportunismus.
Ja, eine Win-Win-Situation.
Genau.
Und welches Interesse hat die andere Seite, also in dem Putin und auch Peking, Einfluss über Rechtspopulisten zu nehmen?
Ja, es ist ja so, dass wir haben ja schon immer den Versuch gehabt von ausländischen Geheimdiensten, im Speziellen damals die Stasi, also das MFS, in Deutschland Politiker zu akquirieren, die man im Falle des Falles gebrauchen kann. Also ich erinnere an Guillaume, ich erinnere aber auch an das Misstrauensvotum 1972 gegen den damaligen Bundeskanzler Willy Brandt zur Frage der Ostpolitik, und die Stasi, das MFS, hat es geschafft, zwei CSU-Abgeordnete mit jeweils 50.000 D-Mark zu bestechen und eben nicht für das Misstrauensvotum zu stimmen. Und unter anderem dadurch ist Willy Brandt Kanzler geblieben und konnte die Ostpolitik weitermachen. Das heißt, damals ist Weltgeschichte geschrieben worden durch zweimal 50.000 D-Mark von der Staatssicherheit. Und wenn man solche Leute hat, und wer weiß, wann welche Konstellation in Deutschland auftritt, wo man weiß, es kommt jetzt auf die Stimme an, dann ist man als Geheimdienst gut.
Nun saß Guillaume an der Quelle, während die AfD noch entfernt ist von Regierungsverantwortung und den Bundeskanzler zu stellen. Also nochmal, Matthias Schulze, welches Interesse hat Putin, direkt über solche Kanäle Einfluss zu erheben? Was steckt als Ziel dahinter, als Strategie?
Wir haben ja die Puzzleteile schon vorher besprochen. Das eine ist, dass es natürlich langfristig um den Aufbau von Ressourcen geht. Das zweite ist, dass es, also wenn man es historisch betrachtet, ich will jetzt nicht Ihren Job übernehmen als Historiker, aber ich habe es mir vorhin nochmal nachgelesen. Es gibt ein schönes Buch von Thomas Ritt, Aktive Maßnahmen heißt das. Da werden all die Fälle, die auch Herr Schindler gerade angesprochen hat, nochmal schön aufgearbeitet. Da ist das Muster, dass es letztendlich egal ist, welche Partei sie sich nehmen. Hauptsache, sie wählen eine Gruppierung, die ihre Position vertritt. Ja, und wenn die Positionslage halt ist, was weiß ich, Ukraine-Krieg, Russland hat eindeutige Positionen, es will die Ukraine besiegen, und dafür ist alles im Wege, was der Ukraine schlagkräftige Verteidigung ermöglicht. Ob das Luftabwehrsysteme sind, Langstreckenraketen, die im Inneren Russland Ziele treffen können, Leopard-2-Panzer, Kampfflugzeuge etc. Dann suchen sie sich die Parteien, die gegen solche Mittel argumentieren, die argumentieren, Langstreckenwaffen führen zu einer Eskalation, na, was ein russisches Narrativ beispielsweise ist. Oder, was weiß ich, Leopard-2-Panzer führen in den nuklearen Holocaust. Ja, also all das sind Narrative, die über offizielle Propagandakanäle natürlich gepusht werden. Und deswegen suchen sie sich opportunitätsmäßig die Parteien und Gruppen, die diese Botschaften tragen. Im Kalten Krieg war das die Friedensbewegung bisweilen auch, ja, wo es gegen NATO Pershing-2-Raketen ging, die natürlich dann in Deutschland stationiert werden sollten. Und da gab es enorme Friedensmärsche, und das ist historisch auch gut belegt, dass der KGB da gut mitfinanziert hat. Und die AfD und BSW bieten sich halt jetzt gerade an, aber das kann in Zukunft auch eine andere Partei sein.
Dann lassen wir die AfD jetzt AfD sein und schauen auf eine Beeinflussung, die perfider erfolgt, den großen Bereich der Cyberangriffe, und zwar auch auf unser politisches Herz, auf unser Parlament und jüngst erst auf die Parteizentralen von CDU und von SPD. Da haben sich Hacker jeweils draufgeschaltet auf die Server und Daten abgefischt, teilweise über 14 Tage waren sie dann da drauf auf den Rechnern und haben Gigabyte dann davongetragen. Matthias Schulze, was für Daten interessieren Hacker, die so etwas machen?
Ja, in Daten liegt die Macht. Im Prinzip zeichnet sich hier so ein bisschen das fort, was wir vor einigen Jahren auch mit der Snowden-Affäre diskutiert haben. Der BND-Chef kann sich sicherlich noch gut daran erinnern. Und die Macht der Daten, die sich da schon gezeigt hat. Das heißt, es sind verschiedene Dinge. Das heißt, wenn man sich China zum Beispiel anschaut, dann sieht man sehr systematisch, dass sie sich Datentöpfe anzapfen, die sie gut miteinander kombinieren können. Also die Chinesen haben im Jahr 2015 das US Office of Personal Management gehackt. Das ist die Regierungsbehörde, die die Personaldaten aller Regierungsmitarbeitenden in den USA beherbergt. Also Sozialversicherungsnummern, Klassifizierungsstufen von CIA-Agenten sind damit drin, psychologische Profile, Krankheitsdaten und so weiter. Ja, und wenn ich so einen Datensatz habe und den mit anderen interessanten Daten korreliere, meinetwegen von Versicherungen, Krankenhausgeschichten, ja, dann kann ich das benutzen, um Profile zu erstellen von meinen, von gegnerischen Agenten. Ich kann das zur Enttarnung von Agenten benutzen. Ich kann das benutzen, um Dreck auszubuddeln, um es in Beeinflussungskampagnen an Leute zu, auf Leute zu werfen, aus Politiker zu werfen. Nehmen wir, was weiß ich, Drogenmissbrauchsgeschichten, ja, aus Kranken- oder Personalakten, Gefängnisaufenthalte, you name it. Ja, also das ist interessant. Im Falle China geht es natürlich auch um geistiges Eigentum. Es gibt ein paar gut dokumentierte Fälle, wie die Chinesen an US-Firmen in Solartechnologie eingedrungen sind, die Patente gestohlen haben, die Baupläne gestohlen haben, das Zeug in China dann billiger nachgebaut haben, die modernen Solarpanels, und das US-Unternehmen dann mit Marktfaktoren aus dem Markt gedrängt haben, und China ist jetzt weltweit Marktführer in Solartechnologie. Also da sieht man wieder den langen Atem. Das gleiche Muster sehen wir bei Flugzeugen, ob es jetzt die F-35 ist, die von den Amerikanern geklaut wurde, ob es kommerzielle Airliner sind, elektronische Fahrzeuge etc. pp. Also da ist der langfristige Gedanke, wir stehlen aus dem Westen geistiges Eigentum, bauen es in China billig nach, pushen es auf dem Markt, verdrängen vielleicht nebenbei noch Volkswagen, die jetzt gerade in der Krise sind, weil sie die Elektromobilität verschlafen haben, und werden dadurch Marktführer, und der Westen ist dann von uns abhängig. Das ist die chinesische Strategie.
Eine größere Gefahr als Russland?
Würde ich sagen, ja.
Warum?
Weil die Strategie intelligenter, langfristiger, systematischer und komplexer auch ist. Also die chinesische, man weiß nicht, wie viele Leute dahinter stehen in diesen chinesischen Sicherheitsbehörden, die im Staatsauftrag hacken, aber wir zählen so um die 40 verschiedene chinesische Advanced Persistent Threat Gruppen. Das sind komplexe Angreifercluster und Gruppen, die aktiv sind. Also 40 verschiedene Gruppen. Das können 10 bis 100 Leute sein, je nach Arbeitsteilung. Von den Russen sind es nicht ganz so viele. Also die Chinesen stecken da weitaus viel mehr Geld rein als die Russen.
Sehen Sie das auch so, Gerhard Schindler?
Also die Gefahr aus China ist, ungeachtet des jetzigen akuten Ukraine-Krieges, perspektivisch deutlich größer. Die Chinesen, die machen das effizienter als die Russen, mit viel mehr Power als die Russen. Und bei den Chinesen kann man ja auch gut nachlesen, was sie wollen und was sie bislang erreicht haben. Sie schreiben ja in ihren Doktrinen, dass sie bis zum Jahre 2049, also bis 100 Jahre Volksrepublik China, die ja 1949 gegründet worden ist, dass sie Weltmachtführer werden wollen, und zwar politisch, militärisch, technologisch und noch in vielen anderen Bereichen. Und dann geben die sich Unterpunkte und sagen, okay, wir müssen jetzt Weltmachtführer werden, beispielsweise im Technologiebereich, mit mindestens 2 Firmen. Drunter tun die das nicht. Also man könnte ja sagen, mit einer Firma, nee, Weltmarktführer mit 2 Firmen. Und wenn Sie das mal nachvollziehen, dann sehen Sie ganz genau, wie die das schaffen. Beispielsweise im IT-Bereich haben Sie mit Huawei und ZF, glaube ich, die 2 Weltmarktführer schon erreicht, wenn man, je nachdem, wie man zählt. Und so kann man schauen, die haken immer ab. Das erreicht, das erreicht, das erreicht. Und ich bin ganz sicher, dass mit dieser Konsequenz die Chinesen auch bis 2049, wenn der Westen nicht sich endlich besser aufstellt, dass sie das auch schaffen werden. Und wenn Sie einmal sehen, wie abhängig Russland von den Chinesen geworden ist durch den Ukraine-Krieg, dann brauchen wir uns gar keine Gedanken zu machen, ob die Russen da irgendwas noch mitspielen, sondern die Chinesen sind diejenigen, die die Richtung bestimmen.
Wobei, was Spionage in Unternehmen angeht, Cyberangriffe, da sagen ja die Unternehmen laut einer Bitkom-Umfrage, Digitalverband Bitkom, 80% der Unternehmen hätten schon etwas bemerkt, aber die Hälfte sagt, das kommt aus China, und die andere Hälfte sagt, es kommt aus Russland, was wir dann gesehen haben. Ist es vorstellbar, dass sich diese beiden Mächte da in einem gemeinsamen Kampf gegen den Westen da auch verbünden und gemeinsam Angriffe starten?
Ist von der Vorstellung her eigentlich kaum denkbar, dass es da viele gemeinsame Operationen von China und Russland gegen deutsche mittelständische Unternehmen gibt, sondern das macht jeder für sich schon alleine. Und es ist ja schwer zu klassifizieren, kommt das jetzt aus China oder kommt das aus Russland. So. Aber bei den Chinesen ist es Gott sei Dank so, sie sind Minimalisten. Wenn sie es einmal geschafft haben, mit einer Spionagesoftware in ein System einzudringen, dann probieren sie diese Software so lange aus, bis es nicht mehr geht. Also bis die Firewalls alle geschaltet sind. Und deshalb, wenn sie mal eins identifiziert haben, und dann können Sie sagen, ah, das sind auch die Chinesen, weil das immer die gleiche Software ist. So. Und da kann man eben nach diesem recht einfachen System sagen, der deutsche Mittelstand wird von China angegriffen. Da gibt es auch mal die Russen dazwischen, aber die Russen sind eben nicht so sehr, es ist ja eben dargestellt worden, auf den Mittelstand fixiert, auf Unternehmen fixiert. Die Russen interessiert NATO-Politik, Militärpolitik, Strategie Und die Chinesen denken wieder langfristig. Die sagen, okay, die Welt wird nicht durch diesen Ukraine-Krieg beeinflusst, sondern die Welt wird beeinflusst, wer 2049 die besten, größten Ressourcen hat. Und das sind wir.
Wobei die Russen ja auch am Rechnen von Angela Merkel interessiert waren. Ich erinnere an 2015 an den großen Hack vom Deutschen Bundestag, wo man eben auch den Computer der Bundeskanzlerin dann gehackt haben soll, Florian Schimikowski. Ist es nicht erstaunlich, dass der Bundestag und selbst der Rechner der Bundeskanzlerin so leicht offenbar anzugreifen ist?
Das ist natürlich erstaunlich, aber das ist auch ein Problem. Da sind wir schon wieder bei den Behörden ein bisschen. Aber diesmal natürlich vor allem bei den Regierungsbehörden. Es ist bekannt, dass zum Beispiel IT-Stellen, hunderte von IT-Stellen in den zuständigen Behörden teilweise nicht besetzt sind. Das ist ein Grundproblem, mit dem auch die Geheimdienste zu tun haben. Die wirklich guten ITler zum Beispiel sind nicht besonders interessiert zum großen Teil daran, für die Behörden oder für die Geheimdienste zu arbeiten, weil sie in der freien Wirtschaft ganz andere Arbeitsmöglichkeiten haben, ganz andere Verdienste haben und ähnliches. Und das mit den jetzigen Modellen haben die einfach große, große Besetzungsprobleme und da IT-technisch hinterherzukommen, auch beschaffungstechnisch. Auch das ist eine Sache, wahrscheinlich gibt der Schindler mir da recht, wo der BND und andere Geheimdienste immer wieder mit zu kämpfen haben, dass man teilweise Sachen sehr schnell beschaffen muss, wenn es neue Bedrohungen und ähnliche Sachen gibt. Und die derzeitigen Beschaffungssysteme sind da im Grunde viel zu langsam. Da müsste man das machen, vielleicht andenken, was jetzt auch schon mal die Amerikaner in vielen Bereichen machen, outsourcen für bestimmte Sachen. Wenn wir zum Beispiel schnell einen Cyberangriff abwehren wollen oder ähnliche andere Geschichten, dann machen das häufig gar nicht die amerikanischen Dienste selbst, sondern die wissen, welche Unternehmen sie sozusagen damit beauftragen können, dass sie das machen. Ist sicherheitstechnisch natürlich nicht ganz unbedenklich, aber diese Unternehmen arbeiten natürlich viel, viel schneller. Wenn da bestimmte Sachen beschafft werden müssen, um einen Angriff abzuwehren und sei es, dass sie aus dem Darknet kommen müssen, dann machen die das und bis das die Behörden gemacht haben, die Geheimdienste, dauert das alles sehr, sehr lange.
Aber ist es nicht vielleicht auch eine Frage der demokratischen Offenheit, dass man diese Systeme so offen hält, Michael Götschenberg?
Ja, also am Hack des Bundestages war ehrlich gesagt gar nichts erstaunlich. Also das ist offen wie ein Scheunentor, es hat auch mit der mitarbeitenden Struktur zu tun, ist eben anders als eine Behörde. Wir haben es mit einer sehr großen Institution zu tun, die unterschiedlichste Beschäftigungsverhältnisse auch hat, wenn man so mal auf die Assistentenebene der Abgeordneten guckt, die auch häufig im Homeoffice arbeiten. Und wenn man sich den Angriffsweg anguckt, dann war der auch sehr klassisch über eine E-Mail mit seriös wirkendem Absender, über die man sich dann die Malware runtergeladen hat. Das ist, da kann man sich darauf verlassen wie auf das Amen in der Kirche, dass irgendjemand da schon draufklickt. Und genauso ist es dann passiert. Dass das nicht aufgefallen ist lange Zeit, hatte eben damit zu tun, dass es am Ende doch ein hochwertiger Angriff war, aber dass man so ein System sicher kriegt, wie das des Deutschen Bundestages ist, glaube ich.
Was sind da, Matthias Schulze, wie hat das genau funktioniert, dieser Angriff, dass Sie da, und was haben Sie dort abgesaugt, wie haben Sie sich dort Zugang verschafft? War es wirklich so trivial?
Ja, also im Prinzip würde ich meinen Vorrednern zustimmen, also gerade retrospektiv betrachtet, wenn man sich anschaut, wie Kampagnen heute funktionieren, war das 2015... Hätte man erkennen können, hätte die IT-Sicherheit der Bundestagsverwaltung gestanden. Ja, also dass es zum Beispiel keine Logging-Systeme gab, die protokolliert haben, was da wie gelaufen ist, ist ein großes Versagen aus IT-Sicherheitsperspektive. Ja, ich glaube, die Absender-E-Mail kam von einem UN-Bericht, über irgendeine Situation. Irgendwo war eine plausible Lure, wie man das nennt, also ein Haken, den man ausgeworfen hat. Ausführung des Dokuments hat eine Schadsoftware geladen. In einem guten Unternehmen würde man das wahrscheinlich detektieren können, weil bei diesem Angriff keine hochkomplexen, unbekannten Sicherheitslücken ausgenutzt wurden, sondern das hätte man erkennen können. Das Tool, was da geladen wurde, dann um auf dem Computer Passwörter auszulesen, das ist auch in der Industrie bekannt gewesen. Das kann man auch detektieren, wenn man Detektoren am Start hat. Aber wie eben schon gesagt wurde, ist das im Bundestag notorisch schwierig. Auf so einer verteilten Infrastruktur, wo die Mitarbeitenden und die MdB selber ihre Geräte reinbringen, ihre Smartphones mit reinbringen, ihre Notebooks mit reinbringen, die alle unterschiedliche Softwarestände haben, ist es notorisch schwierig, sowas sicher zu machen. Mhm. Aber das war keine Raketenwissenschaft, was 2015 passiert ist.
Okay, und was da abgeflossen ist an Daten, das war brauchbar?
Wenn ich mich richtig erinnere, waren es um die 16 GB an Daten. Man weiß nicht genau, welche Daten. Yet again, auch hier hätte man gute IT-Sicherheitsinfrastruktur gehabt, hätte man das auch detektieren können, welche Daten da entwendet wurden. Das gibt Lösungen in diesem Bereich, die das können. Das war nicht vor Ort. Insofern ist es hier doppelt zu sagen. Einerseits war der Angriff nicht so super sophisticated. Andererseits war die IT, die Verteidigungsebene, auch nicht super sophisticated. Und da hätte man schon besser Hausaufgaben machen können. Und ich glaube, in großen Unternehmen hoffe ich, fingers crossed, dass diese Hausaufgaben gemacht werden. Aber im Mittelstand, wir haben es eben auch schon angesprochen, muss man auch diagnostizieren, dass ein mittelständiges Unternehmen gegen einen Angreifer aus China, wir haben es eben schon angesprochen, die benutzen unbekannte Schwachstellen in ihren Angriffen, die legen sehr viel Wert auf Tarnung, deren Angriffe sind hochkomplexer, mehr Verschleierungen drin, schwieriger zu detektieren. Die haben da keine Waffengleichheit. Ja? Also mit kommerziellen Lösungen einen chinesischen Angreifer zu entdecken, der da rein will. Und das unterscheidet staatliche nachrichtendienstliche Hacker von Ransomware-Gruppen aus dem kriminellen Bereich oder Hacktivisten. Die greifen Opportunitätsszene an. Ein Nachrichtendienst will da rein und wirft da viel Geld und Zeit und Ressourcen drauf, um da auch reinzukommen. Und ein Angreifer, der irgendwo rein will, den kriegen sie nur mit sehr viel Geld, mit sehr gut geschultem Personal und mit sehr beharrlichem Personal abgewehrt, wenn überhaupt.
Aber jetzt hat man doch seine Hausaufgaben gemacht, oder? Im Jahr 2024 ist jetzt alles safe. Was meinen Sie?
Es gibt natürlich ein bisschen mehr Bewusstsein, auch in der Gesellschaft, dass sowas passiert. Aber Angreifer lernen dazu, Nachrichtendienste lernen dazu, sodass es immer einen leichten Vorteil für die Offensive gibt, bisher gegenwärtig. Und das hat einfach damit zu tun, dass unser gegenwärtiges Software-Ökosystem zu komplex ist, dass Produkte zu groß sind. Also Microsoft Windows hat x Milliarden Zeilen von Code, die sicher zu bekommen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Infrastrukturen, die wir haben, da sind zu viele Geräte drin, es ist schwierig zu erkennen, was da passiert. Es sind zu viele Software, ist alles zu komplex. Das heißt, das gesamte fundamentale digitale Ökosystem ist fundamental kaputt. Ja, zu viele Sicherheitslücken, zu viel Komplexität, und das macht das Angreifern enorm leicht.
Dabei sollen ja alle Schutzmaßnahmen hochgefahren worden sein, laut der Bundesinnenministerin. Ich habe das schon zitiert. Und wir hatten jetzt ja auch jüngst eine erste Lesung eines Gesetzentwurfs, die zumindest die Unternehmen schützen soll vor Cyberspionage, vor Cyberangriffen. Eine europäische Richtlinie soll da umgesetzt werden. Vergangene Woche wurde es erst im Bundestag diskutiert. Reichten die Schutzmaßnahmen, Herr Schindler, für Unternehmen aus, um sich da zu schützen, künftig besser zu schützen?
Aus meiner Sicht reicht es nicht nur in dem Fall aus, sondern das Sicherheitspaket ist insgesamt zu klein geschnürt, um es mal so zu sagen. Bei den Unternehmen ist ja so, also es wurde ja gerade angesprochen, wir haben 1500 Unternehmen in Deutschland, die Weltmarktführer sind in irgendeinem kleinen, klitzekleinen Bereich, die aber noch nicht mal das Geld dafür haben, sich eine vernünftige Sicherheitsstruktur zu machen. Entweder sind die schon angegriffen worden und das Juwel ist schon auf irgendeinem chinesischen Server, oder sie werden angegriffen. Das bedeutet, wenn man da jetzt zuguckt als Staat, dann schädigt man seine eigene Wirtschaft. Also muss der Staat ja die Initiative ergreifen, und das sehe ich nicht. Es gäbe zwei Möglichkeiten. Beispielsweise die erste Möglichkeit wäre, das habe ich an dieser Stelle schon oft gesagt, dass wir auch das Hackback zulassen. Dass wir also sagen, okay, wenn wir erkennen, und hin und wieder erkennen wir ja, dass wir gerade angegriffen werden, dass man sagt, jetzt schicken wir aber mal eine E-Mail zurück und zerstören den Server, der uns gerade angreift. Sodass also der Gegner sagen könnte, Moment mal, so einfach ist das gar nicht mehr in Deutschland. Da schlafen nicht alle, sondern einige sind sogar hellwach und schießen zurück. Und das Zweite wäre, dass sie das Know-how der Auslandsnachrichtendienste nutzen, nicht nur des BND, sondern der europäischen Auslandsnachrichtendienste, die ja in der Lage sind, mit ihren Auslandssystemen, wo man auf Seekabel liegt und die Seekabel mit überwacht, dass man sagt, okay, die müssen jetzt nicht nur unbedingt nach dem Telefonat von Putin suchen, sondern sie könnten ja auch nach Spionage oder Angriffssoftware suchen. Das lässt sich realisieren, ist sehr, sehr teuer. Also es gibt Möglichkeiten, dazu muss man aber den Mut haben, Geld reinzustecken, und man muss den Mut haben, auch eine Gesetzgebung zu schaffen, die den Staat in eine aktive Rolle bringt, und aktiv heißt natürlich auch Verantwortung übernehmen, und das sehe ich bei diesem Paket auf keinen Fall.
Was sind, Matthias Schulz, aus Ihrer Sicht zentrale Schritte? Herr Schindler hat es ja schon ein paar genannt, um unsere Demokratie da besser zu schützen.
Bei dem einen gehe ich mit, was Herr Schindler gesagt hat, beim anderen bin ich ein bisschen vorsichtiger. Also unbestreitbar ist, dass wir unsere IT-Sicherheitsinfrastruktur sicher bekommen. Das kriegen wir allein nationalstaatlich nicht hin, weil wir abhängig sind von großen Unternehmen. Ja, das macht die ganze Geschichte schwieriger. Was wir aber tun können, ist, für bessere einheitliche Standards zu sorgen. Wir haben gerade auf europäischer Ebene die NIS2-Direktive in der Umsetzung, ja, die ein einheitliches IT-Sicherheitsniveau für diverse kritische Infrastrukturen und Behörden vorsieht. Und wir sind gerade wieder dabei, da Ausnahmen zu schaffen, dass bestimmte kommunale Betreiber davon ausgenommen werden, die aber genauso angegriffen werden. Ja, in den Wasserwerk beispielsweise lokal. normale Elektrizitätsversorger. Wenn Sie die auch rausnehmen aus solchen Sicherheitsregularien, dann machen Sie sich wieder einen Flickenteppich. Und das ist politisch gemacht und nicht so schlau. Ja, also defensive erstmal.
Auch weil die Wirtschaft protestiert, ja, weil sie die Umsetzung so herausfordernd finden.
Ja, deswegen würde ich sagen, defensive erstmal hochfahren, bevor wir über Offensive nachdenken. Wobei natürlich auch zu sagen ist, dass unsere Alliierten die Offensive hochfahren. Ja, also das sind die Schweden fangen jetzt mittlerweile an, offensive Cyberoperationen zu starten. Die Finnen bereiten das gerade vor. Die Japaner, die vorher nicht mit offensiven Operationen aufgefallen sind, denken darüber nach. Die Ukraine hat damit angefangen. Die Polen bereiten das vor. Also weltweit gibt es dieses Momentum zur Offensive. Schweiz. Die Schweiz, die hatte ich nicht auf dem Schirm. Spannend, das zu machen. Aber wenn man das macht, muss man diesen Modus vorher aufbauen, den Sie angesprochen haben. Wir brauchen eine Intelligence-Sharing-Plattform über Angriffe auf europäischer Ebene, um das Wissen von einem Angriff, meinetwegen in der Schweiz oder in Polen, zu erkennen, damit wir es auch in Frankreich und in Großbritannien und in Deutschland den gleichen Angriff auch detektieren können. Weil diese Angriffe ja nicht nur bei uns stattfinden, sondern die greifen wir alle möglichen IP-Adressräume an. Die sind ja in der Zielauswahl gar nicht so spezifisch bisweilen. Und solange wir dieses Sharing von Informationen über Angreifer nicht hinbekommen, also das wäre ein wichtiger Schritt, das zu machen, aber das ist eine enorme, schwierige politische Komplexität, diesen Nachrichtendienstaustausch herzustellen. Ja, aber das wäre so auf meiner Wunschliste.
Ich bedanke mich sehr bei meinen Teilnehmern vom rbb24 Inforadio Forum zum Thema Spionage, Bedrohung unserer Demokratie. Auf dem Podium Florian Schimlikowski, zuletzt gehört Historiker und Sammlungsleiter am Deutschen Spionagemuseum. Hier unserem Gastgeber Gerhard Schindler, ehemaliger BND-Chef und Unternehmensberater. Matthias Schulze, Cyberspionage-Experte beim Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Und mein Kollege Michael Götschenberg, ARD-Spionage-Experte. Mein Name ist Sandra Schwarte. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.